Schön. Guten Morgen nochmal an alle. Esther und Boller, wollt ihr kurz nach vorne kommen? Und nochmal kurz Hallo sagen und euch sehen. Fesch! Die Madeln und Burm aus Kärnten, gell? Schön, dass ihr da seid. Esther, ich kenne dich als Esther Wagner, jetzt heißt du Eidkulif. Wie kam denn das?
Ja, Eidkulif ist jetzt der Name von meinem Mann. Und zwar kommt er aus Zentralasien, aber vielleicht kannst du das eh gleich erzählen, woher du richtig kommst. Ich war Missionarin, wie du schon erzählt hast. Ich bin nach der Bibelschule in die Mission, war 12 Jahre unterwegs im Reisedienst. Und in einer der Länder war Zentralasien, wo ich dann auch meinen Mann kennengelernt habe.
So, wie gesagt, ich komme aus Zentralasien, die Republik heißt Kirgisistan, das ganze alte Sowjetländer. Ja, diese Kirgisistan, Kasachstan, alles Länder, Geografiestunde ein bisschen, Nord-West-China, da grenzen wir. Ja, also ist sehr, sehr weit weg. Und mein Name ist Bola und ich sage immer so, ein Eselsbrücke bau auf, so wie Cola, nur mit weichen B. Ja, ja, dann ist da ist, ja. Und ab und zu rutschen vielleicht ein paar, sagen wir mal, österreichische Begriffe, ja. Es ist einfach bedingt, dass sie in Villach wohnen. Ja. Gestern haben wir festgestellt, dass ich ein paar Wörter gesagt habe, aber Christian musste nachfragen, ist das diese Wort? Ich habe gesagt, ja. Ja. Also, ich bin Österreicher irgendwie durch und durch. Ja. Und wenn du etwas nicht verstehst, mach so. Okay? Ja. Dann weiß ich, muss sie korrigieren. Gut, ja, ich bin ja, bekehrt, habe ich mich 1993 durch die Missionsarbeit, die ist dann, dann kam später 94 und da war ich eine der ersten Früchte, sagen wir so, die Gläubige, die aus kirgisischer Bevölkerung kamen. Es waren ein paar, aber es war, wie gesagt, nicht so viele zu dieser Zeit und dann kam diese Welle, diese, sagen wir so, eine Erweckung richtig und ja, und da war ich unter den ersten, ja, und ja, und das war einfach mein Beginn meiner christlichen Karriere. Ja, mit allem drum und dran, mit den Verfolgungen, mit allem, was man sich vorstellen kann. Ja, und bin sehr glücklich trotzdem im Glauben, ja, weiter sich zu entwickeln. Ist einfach natürlich, alles erzähle ich in einer kurzen Form, aber jetzt bin ich jetzt ja mit Esther und wir machen zusammen einen Dienst, waren Missionaren auch in Indonesien zwischendurch und jetzt seit Februar 2000, wir sind fix in Österreich. Und da lebe ich schon seit 25 Jahren in Österreich und aktiv in der Gemeinde.
Sehr stark. Ihr habt da auch viel erlebt. Also du kamst wirklich, Esther kam in die Sowjetunion und dann ging das los und da gab es kaum Christen. Und dann kamen echt Hunderte, Tausende zum Glauben, wirklich eine Erweckungswelle. Kirgisien wurde dann demokratisch. Du bist mit Russisch und Kirgisisch aufgewachsen. Ich habe gestern auf Russisch fürs Abendessen gebetet. Das war cool.
Sehr bedrohlich.
Und also die haben echt krasse Sachen erlebt. Bei den Erweckungsveranstaltungen war der KGB und Geheimdienst in die Hausgruppen von euch. Ist der Geheimdienst hat sich eingeschleust und lauter so Sachen. Du hattest ein Jahr Hausarrest, aber ihr habt gesagt, nein, Christus ist mein Herr und die Bibel ist mein Fundament. Und echt stark, wir warten ein paar Jahre, der Rest ist History. Und was macht jetzt in Villach? Also Villach, ihr habt ein neues Gemeindezentrum gebaut.
Also das Jahr 2000 ist, als wir wirklich nach Österreich gerufen sind. Und ganz kurz auszuholen, ich bin in einer Bar, bin ich zum Glauben gekommen. Das zeigt mein Hintergrund. Und bin dann so radikal, wie ich den Teufel gedient habe, so radikal habe ich Gott gedient, habe die Bibel schon gemacht und bin auf die Mission und durfte wirklich ganz, ganz viel erleben, wie Gott wirklich Länder verändert, wie wenn er kommt, Menschenleben nicht mehr dieselben sind. Und nie hatte ich auf der Agenda Österreich. Und er war auch so, na, mein Land verlasse ich nie. Und als wir dann in Indonesien, nie, das Wort nie ist so ein Standard bei uns. Und dann sag niemals nie zu Gott. Und Gott sagt, du bist wie eine schmelzende Kerze in meiner Hand. Und weiß, macht dann doch, sein Wille geschehe. Auf jeden Fall waren wir in Indonesien und haben wirklich empfunden, wir sollen nach Österreich gehen. Und dort, die Freundin von mir, die hat Gemeinde gegründet, gleichzeitig wie wir in Kirgisistan. Und wir sind dort nach Hause und ich bin wirklich in Österreich gestanden. Und dann hat Gott mir eine Landkarte von Österreich gezeigt und hat mir gesagt, dass wie im Jesaja es steht, dass die Wüste blühen wird. Und er hat gesagt, Esther, ich möchte, dass du verstehst, dass dieses Land eine Wüste ist. Es ist zwar natürlich schön, aber geistlich arm. Wir haben mehr legale Prostituierte als wiedergeborene Christen in unserem Land. Und auf einmal habe ich verstanden, welche Not in meiner eigenen Nation ist. Und Gott hat mich meine eigene Nation oder unsere eigene Nation berufen und er hat gesagt, du wirst sehen, wie die Wüste blühen wird. Und das war so ein Ruf nach Österreich und sagt, ich war Missionarin in sein Land, jetzt ist er Missionarin mein Land. Und so haben wir im Jahr 2000 so den Ruf nach Österreich gekriegt und wir haben angefangen, eben dort Gemeinde in Life Church, wir sind ein gemeindegründendes Netzwerk, das heißt, wir haben ein Ziel, dass wir 69 Gemeinden in Österreich gründen, jeder Bezirkshauptstadt eine. Momentan haben wir 15 und 4 Start-ups und wir sind eben Leiter von Villach mit Franz zusammen, Franz Gutzelnick. Und genau, wir haben christlichen Kindergarten und Schule gegründet und der sich auch im ganzen Land eben im Bildungsbereich, wir sind sehr gesellschaftsrelevant, das heißt, wir probieren, die Gesellschaft zu verändern in Bildung, Politik, Medien, Musik, in anderen Bereichen. So, wir sehen, was Gott in Österreich tun möchte und wir sehen eine Veränderung im Land und ich erwarte auch eine Ausgießung des Heiligen Geistes in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in den deutschsprachigen Ländern, Amen. Weil das ist jetzt unsere Zeit Amen. Und Gott wird kommen auf eine Art und Weise, wie wir uns das überhaupt nie vorstellen können.
Amen. Voll stark. Die Esther ist auch eine Powerfrau, ihr seht es schon, sie kommt hier in Rot und nicht in Beige. Wenn du denkst, dass Kerstin radikal ist, sprech nachher mal mit Esther. Genau. Und Bollard ist österreichischer Nationalbürger und er ist politisch sehr interessiert und engagiert. Er war 5 Jahre persönlicher Assistent eines Mitglieds des Bundesrates. Also es ist echt krass, ihr geht richtig in die Kultur rein. Danke, dass wir euch so kennenlernen durften. Bollard, du darfst gerne wieder in der ersten Reihe Platz nehmen und Esther, du legst jetzt los. Genau, wir fanden es wichtig, sie ein bisschen kennenzulernen, dann empfängt man das Wort auch anders. Go for it.
So cool. Also wie gesagt, wir kennen ja Christa und Kerstin so lange und es war immer schon Sehnsucht, hierher zu kommen und euch persönlich kennenzulernen, weil über euch hat man so in den sozialen Medien so gehört und gesehen und ein bisschen mitbekommen, was passiert ist und ich bin einfach nur begeistert und ich weiß gar nicht, wie bewusst ihr seid, welche Helden ihr als Pastoren habt. Christian und Kerstin sind ganz, ganz, ganz besondere Menschen. Ich kenne sie so lange und für mich bekommt jemand einen ganz besonderen Stellenwert, wenn er nach so vielen Jahren immer noch leidenschaftlich Jesus liebt. Und das tut Kerstin und Christian. Sie lieben Jesus leidenschaftlich, folgen ihm nach, ist egal was, und sind für euch da. Und ich denke, wir möchten gerne heute wirklich Christa und Kerstin einen großen Applaus geben und wirklich die Ehre geben, die ihnen gebührt, als wirklich tolle Pastoren von Quelltor, oder? Ja. Ihr seid Helden. Christian, Kerstin sind Helden. Wer in diesem Raum ist länger gläubig als 10 Jahre? Okay. 15 Jahre? 18 Jahre? 20? Wow. Darf ich euch wirklich eine Wertschätzung ausgeben? Wenn du 20 Jahre mit Gott gehst, durch die Hoch und die Tiefs, die jede Beziehung auch mit Gott in sich trägt, im Leib Christi zu sein, hat auch seine Herausforderungen. Aber nach 20 Jahren sitzt du hier und betest mit uns Seite an Seite den Gott an, den du immer noch so liebst. Dann bist du ein Held. Dann bist du eine Heldin. Weil es wäre so oft gewesen, dass du gesagt hast, Hut drauf, vergiss es. Oder? So oft hätte man gesagt, naja, ich weiß nicht. Aber wir haben das nicht gemacht. Warum? Weil Jesus dieselben Worte zu manchen Leuten gesagt hat und dann zu Petrus sich gewendet hat, möchtest du auch gehen? Und Petrus hat gesagt, wohin sollte ich gehen? Du hast Worte des lebendigen Lebens. Er ist unser Leben, er ist unser Alles, er ist unser ganzes Sein. Und wir werden nie aufhören, ihn zu lieben, nachzufolgen, wenn du das ergriffen hast. Und deswegen seid ihr Helden, weil ihr habt das ergriffen und ihr bleibt dran. Und ihr zahlt einen Preis dieser Nachfolge. Ihr habt gehört, wie Bolle einen Preis bezahlt hat für seine Nachfolge. Und stell dich da mit einem Kaffee zusammen und hör ein bisschen von seinem Leben. Aber auch du zahlst einen Preis der Nachfolge und du bist ein Held. Und ich denke, die meisten von euch, wenn ich es sagen würde, und du bist ein Held, dann würden zwei Gefühle in dir losgetreten werden. Die eine Gruppe würde sagen, achso, ich doch nicht und alles der Herr. Und eine andere Gruppe, endlich jemand, der das erkennt. Jawohl, Schatzi, hör zu. Sie sagt mal das, was ich schon lange von dir hören will. Eine Gruppe, die erkennt, wir sind Helden, und die andere Gruppe, die sich das nie zutrauen würde. Ich möchte heute mit euch einladen, dass wir hinschauen, den Helden, den Gott in dich hineingelegt hat, den zu entdecken. Zu sehen, das Potenzial, das in dir steckt. Das, was Gott über dich sagt. Wer er sagt, du bist ein Held, du bist eine Heldin. Und ich hoffe, dass jeder von euch durch diese Tür nach Hause geht und sagt, jawohl. Eigentlich steckt ein kleiner Held in mir. Eigentlich steckt ein kleiner, großer Held in mir. Jawohl, ich bin ein Held, weil Gott das in mir sieht. Seid ihr bereit für die Reise? Ja. Laden wir Gott ein und den Heiligen Geist. Komm, Geist Gottes, erfülle du uns. Du weißt ganz genau, was jeder von uns heute braucht, inklusive mir. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du schon längst da warst. Und dich so danach sehnst, uns abzuholen, wo wir sind und zu uns zu sprechen und uns zu begegnen, Herr. Und wir laden dich ein. Komm, Geist Gottes, wirke du jetzt an diesen Ort. Amen. So, warum gibst du große Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar, Topmodel und jeder schaut und jeder möchte irgendwie dabei sein? Warum? Weil es etwas in uns triggert. Jeder hat einen Wunsch, einzigartig zu sein. Jeder hat einen Wunsch, besonders zu sein. Jeder hat diesen Wunsch, gesehen zu werden. Warum? Weil es etwas ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Weil er hat über dich geschrieben, einzigartig. Er hat über dich geschrieben, besonders. Er hat über dich ausgesprochen, großartig. Und er hat ein unglaubliches Potenzial in jedem von uns gelegt. Und das scheint es zu entdecken, weil die meisten von uns es nicht wissen, welche großartige Schatzkiste sie sind. Und ich würde gerne mit euch die Schatzkiste aufmachen. So, um diesen Helden in uns zu entdecken, haben wir schauen uns 5 Schritte heute an, haben wir diesen Schritt 1, um den Held in dir zu erwecken, heißt es, erkenne dein Potenzial. So, wenn ich den Herrn Toaster hier hätte, und den Herrn Toaster fragen würde, wie kam er auf diese Idee, diese geniale Erfindung des Toasters zu machen, würde der Herr Toaster zu mir sagen, ja, Frau Edkleef, das war eines Morgens, ich liebe Weißbrot und ich will dieses Weißbrot mit der Butter schmieren und merke, das zerfetzt die ganze Zeit. Das hat mich so geärgert, jeden Morgen selber habe ich gesagt, diese Toastscheibe, das funktioniert nicht. Und ich habe mir gedacht, es braucht eigentlich etwas, was diesen Toaster ein bisschen härter macht. Ein bisschen knusprig vielleicht. Und so kam ich auf diese geniale Idee, da so ein Gerät zu bauen, wo man das so reinsteckt und das dann so ein bisschen angeröstet wird. Dann habe ich gedacht, naja, das Gerät sollte in der Küche stehen und meine Frau steht ein bisschen auf Schönheit, also sollte man so ein nettes Äußeres haben. Und so kam es dann, der Toaster ist entstanden. Und ich sage, wow, danke schön, Herr Toaster, für dieses wunderbare Interview. Jetzt stell dir mal vor, ich mache das Interview mit deinem Hersteller und würde sagen, was haben Sie sich denn dabei gedacht, als Sie den Rainer, die Sabine, den Josua, wenn Sie den gedacht, was haben Sie sich denn dabei gedacht, als Sie den entwickelt haben? Denkst du, der Herr Hersteller würde in dem Moment zu dir sagen, oh, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Der ist einfach so passiert. Nichts Besonderes. Einfach so. Nette Deko im Stuhl hier, im Quelltor. Aber wenn ich einige Menschen frage, warum bist du hier? Ist genau das die Antwort. Nichts Besonderes. Ja, meine Mama hat gesagt, ich bin ein Unfall. War gar nicht geplant. Da muss ich dir widersprechen. Dein Hersteller, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat sich sehr viele Gedanken gemacht, als er dich entwickelt hat. Wenn ein Herr Toaster sich so viel Gedanken macht für ein läppisches Gerät, was denkst du, wie viele Gedanken sich der ganze Himmel gemacht hat, als du geplant wurdest? Ein ganzes Komitee der Engel war da engagiert dabei. Warum weiß ich das? Weil Psalm 139 das sagt. Psalm 139, im Vers 14, 16 und 17, schauen wir uns an. Da hat David etwas erkannt, was viele von uns wirklich eine Offenbarung brauchen. Er hat erkannt, ich danke dir, dass du mich auf wunderbare Weise gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Als ich gerade entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigt sind deine Gedanken für mich, oh Gott. So David hat erkannt, dass Gott sich sehr wohl was gedacht hat, als er ihn schuf. Bevor er entstand, hat Gott sich Gedanken gemacht. Und er hat sich Gedanken gemacht, ob du Mann oder Frau bist. Er hat sich Gedanken gemacht, wie du aussiehst. Er hat sich Gedanken gemacht, welche Hautfarbe du hast. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Persönlichkeit du hast, welche Gaben und Talente. Und hat er sich das einfach nur aus Spaß ausgedacht? Nochmal zurück, wenn der Herr Toaster alles, was in diesem Gerät ist, sich überlegt hat, es hat einen Sinn, warum sollte alles, so wie du geschaffen bist, sinnlos sein? Alles hat einen Sinn, wie du bist. Nur wir checken das meistens nicht. Ich habe gedacht, das Leben wäre so viel leichter mit meiner Persönlichkeit, mein Auftreten, mein Temperament, mein Sturkopf, wenn ich ein Mann wäre. Besonders, dass Gott zu mir gesagt, ich soll in die muslimische Welt gehen und von ihm erzählen. Das ist ja unpassend. Hallo Gott, ich bin eine Frau. Hast du das schon mal bemerkt? Als Gott zu mir sagt, ich soll eine Schule gründen, musste ich ihn darauf aufmerksam machen, dass mein Intelligenzquotient, oder wie er es beim Lesen gemerkt hat, nicht besonders hoch bin, ich bin schwerer Legastheniker. Deshalb für euch, bitte immer mitlesen, weil was ich lese, ist meistens was anderes, ist nicht eine andere Übersetzung, sondern meine Interpretation von dem Gelesenen. Ja? So, ich habe Schule gründen zum Auftrag gekriegt und denke ich, Gott, hallo? Du weißt, wie ich mit Schule stehe? Mein Mann ist der Studierte, der Intelligente. Soll doch der das machen? Ich bin da jetzt falsch. Und Gott hat gesagt, nein. Ich habe ja nicht gesagt, du sollst unterrichten. Das lassen wir die Leute machen, die das können. Deine Gabe ist, du bist wie ein Bulldozer, ein Pionier, ein Nein gibt's für dich nicht. Und wenn du zur Rechtsabteilung gehst, wenn du zu die ganze Landesregierung kriegst und die Nein sagen, akzeptierst du es nicht. Sag, ja, das kann ich. Stur bin ich. Wenn Gott sagt, du machst, dann mache ich das. Und deshalb gründest du die Schule. Jawohl. So, alles, wie Gott mich gemacht hat, und das war eine Reise, dass ich zu diesem Punkt kommen musste, ich erkenne wohl, was du tust, weil das alles mit dem zu tun hat, was hier wir gelesen hat. Er hat ein Buch über mein Leben geschrieben und er hat ein Buch über deins geschrieben. Und für heute Mittag, lass doch mal das Gesprächsthema teilen, wie würde denn der Titel deines Buches ausschauen über dein Leben? Welchen Titel würdest du denn geben? Meine heißt, wenn Gott Regie führt. Weil ich wusste, meine Pläne sind ganz anders als Gottes Pläne. Aber Gottes Pläne sind genial. Abenteuer pur. So zu erkennen, dass wie ich gemacht bin, auch in meiner Persönlichkeit, wie oft habe ich gehört, du passt nicht, du bist zu laut, du bist zu temperamentvoll, du fährst über Leute drüber und du bist so und das. Meine Tochter ist das ganze Gegenteil. Und weißt du, was die hört? Du bist zu leise. Oh, sie kann sogar reden. Das Mädchen hat eine Stimme. das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Kennst du das? Wir passen nie, wenn es nach Meinung der Menschen geht. Wir passen nie, wenn es nach der Meinung von uns selber geht. Aber wenn du erkennst, was David erkannt hat, ich bin der, den Gott gemacht hat, weil er wusste, warum, wieso ich so sein soll. Das hat zu tun mit meinem Plan, mit meinem Plan des Lebens. Für das, was du zu tun hast, bist du genau richtig. Und du musst lernen, ein Ja zu dir zu sagen. Und ich kann nicht so schön singen wie die hier vorne. Muss ich auch nicht. Ich bin nicht gekommen zum Singen. Ich kann reden. Das möchte Gott von mir. Ich kann stur sein, wenn er mir einen Auftrag gibt. Das kann ich machen. Und da sind Gaben und Talente drin, die mit meiner Berufung zu tun haben. Und das heißt, dass du Ja sagen musst zuerst zu dir und sagen, wie David, ich erkenne es wohl, dass du mich geschaffen hast. Dass ich einzigartig und wunderbar bin. Weil kein Mensch kann den Plan erfüllen, der in deinem Buch steht. Der ist für dich. Und du bist für diesen Plan gemacht. Das heißt, Ja sagen zu dir selber und dich nicht vergleichen und jemand anders sein zu wollen, sondern einfach, ich bin, wie ich bin. Gott darf an uns arbeiten, er kann uns ein bisschen feilen. Also er musste mich auch ein bisschen feilen, dass ich mit den Menschen besser umgehe und freundlicher bin und nicht nur Sturkopf, sondern auch liebevoll. Er darf ja uns auch ihm ähnlicher machen, aber er wird nie meine Sturheit wegnehmen. Inzwischen sage ich, das ist göttliche Entschlossenheit. Ein Nein gibt es bei Gott nicht, ein Unmöglich gibt es bei Gott nicht. Und für meinen Auftrag brauche ich das. Du brauchst es wahrscheinlich nicht, du hast einen anderen Weg und das ist okay. So, meine Seele muss erkennen, wozu ich geschaffen bin. Und ich muss Ja sagen zu dem Plan Gottes und ich sage Ja zu dem Besten, das Gott für uns hat im Leben. Das heißt, Schritt Nummer 2, wenn ich erkenne, ich habe überhaupt Potenzial, da steckt was in mir. Und ich habe schon erwähnt, das zweite Schritt ist, um den Helden in dir zu erwecken, ist, verändere deine Sichtweise. Wie du dich siehst oder wie Menschen dich sehen. Und ich möchte im Richter uns den Gideon anschauen, der hat nämlich das genau erlebt. Der Richter im Kapitel 6, Vers 11 bis 14, 15 lesen wir eine sehr bekannte Geschichte. Aber ich nehme nur die Unterhaltung zwischen den Engeln und Gideon hervor. Da schien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Midianiter Hand. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach, ach mein Herr, womit soll ich denn Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meines Vaters Hause. Eine typische Unterhaltung zwischen uns und Gott. So wie Gideon, also denkst du, diese Geschichte war ja inmitten großer Schwierigkeiten und der hatte sich ja versteckt und dann kommt dieser Engel und sagt, oh, du tapferer Held. Gideon versteckt sich, mit wem redest du? Du tapferer Held. Den Auftrag habe ich für dich. Du wirst es das und das tun. Und er, hä? Ich? Mit was? Und wie? Ja, weißt du überhaupt, wer da vor dir steht? Du hast dich wahrscheinlich nicht das erinnert. Du vielleicht musst wahrscheinlich woanders hin, Engelchen, aber ich bin das nicht. Wie oft sagen wir das zu Gott, wenn Gott sagt, ich möchte, dass du zu der und der Person gehst? Ah, na, die ist eh nicht interessiert am Glauben. Oder wie oft sagen wir, wenn Gott sagt, ich möchte, dass du das tust, sagt, unfähig. Wie mit meiner Schulgründung. Oder Boller. Also er hat immer einen Herzenswunsch gehabt, in den politischen Bereichen zu werden. Habt ihr seine Hautfarbe gesehen? Das österreichische Parlament stellt nicht solche Leute mit so einer Hautfarbe an. Doch. 5 Jahre hat er den Schlüssel im Parlament gehabt. Konnte die Türen öffnen? Hätte er es ihm gedacht? Ausländer, der Jüngste, was hat er schon zu sagen? Wen kann er schon beeinflussen? Ist das nicht etwas, was uns in allen Köpfen vorgeht? Wer bin ich schon? Und viele von uns haben das gehört. Im Elternhaus? Ach Spinner, hör auf. Was denkst denn du schon? Josef, der Träumer, hat das auch gehört. Wurde verachtet, ausgelacht. Was machen wir? Wir ziehen uns zurück, so wie unser Gideon, und wir verstecken uns. Aber Gott hat mich heute aus Villach geschickt, um dir zu sagen, er ruft dich. Er sieht dich. Das, was er dir ins Herz gelegt hat, ist etwas, was er in dir sieht. Das, was er in dir tun will, was er durch dich wirken will. Egal, was du denkst, egal, was Leute denken, Gott sieht so viel mehr in dir. Erkenne dein Potenzial und verändere deine Sicht über dich selbst und hör auf, so über dich zu reden. Hör dir mal zu, wenn du über dich redest, weil das zeigt dir, was du über dich denkst. Wie du dich siehst, bestimmt dein Reden und dein Handeln. Das heißt, wo muss ich ändern? An meiner Sicht. Sag Gott, wie siehst du mich? Gott, was hast du in mich hineingelegt? Und dann fang an, das auch zu sprechen. Gott sieht immer mehr in Leuten. Kennt ihr die Geschichte von Ruth? Ja? Ruth war da und hat gesagt, na, ich gehe jetzt mal ein paar Ehren sammeln. Ich mache das jetzt ein bisschen am Feld. Und die haben ein bisschen was übergelassen und gesagt, oh, wie gesegnet bin ich, diese paar Ehren, und ich kann versorgen. Und was hat Gott im Himmel in dem Moment gedacht? Mädel, du denkst viel zu klein. Du bist mit diesen kleinen Ehren glücklich und sagst, du bist gesegnet. Was ich über dich denke, ist so viel größer. Ich sage, ich werde dir nicht nur das Feld und die Ehren geben, ich gebe dir den Besitzer dazu. Du erkehrt das Olsbold. Und so oft denken wir viel zu klein. Gottes Gedanken sind was? Höher als meine Gedanken. Gottes Wege sind was? Höher als meine Wege. Wir haben so ein eingeschränktes Denken, das ist hier drin. Deswegen müssen wir anfangen, im Herzen zu denken, unseren Geist zu denken, die Art und Weise, wie Gott denkt. Als er Adam gesehen hat, hat er schon die ganze Menschheit gesehen. Dasselbe im Abraham, hat er die Sterne im Himmel. Und er steht da, ich habe noch nicht einmal einen Sohn. Was für Sterne? Was für Nachkommen? Von was redest du? Und Gott sagt, oh, ich sehe was, was du nicht siehst. Steig ein in die Sichtweise Gottes über dein Leben und über dich selbst. Lass los, was Menschen über dich gesagt haben. Lass los, diese Worte haben dich in Einschränkung gebracht. Lass los die Worte, die du über dich selbst sagst. Und fang an zu denken und zu reden, was Gott über dich sagt. Meine Mama ist 78 und gesundheitlich nicht so benannt. Und du könntest sagen, naja, was kann sie schon jetzt beitragen im Reich Gottes. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat gesagt, ach, das mit dem Stricken, die Hände, das geht schon. Laufen geht nicht mehr so gut, aber stricken kann ich. Und häkeln. Und sie hat gesagt, ach, da kann man so Kuscheltiere häkeln. Das mache ich jetzt. Hat angefangen, Kuscheltiere zu häkeln. Wir sind im Frauenhaus aktiv. Und dann hat sie gefragt, denkst du, die Kinder im Frauenhaus hätten da Freunde mit so einem Kuscheltier? Das ist eine befreundete Gemeinde, die das macht. Und die gesagt, ja, gern. Das hat sie Kuscheltiere für alle Kinder im Frauenhaus gemacht. Die Bürgermeisterin hat davon erfahren, dass es eine Frau gibt, die das tut. War tief bewegt. Frauen in unserer Gemeinde haben erfahren, eine Frau, die Witwe geworden ist und ganz neu in unserer Gemeinde ist und sagt, ich habe gefragt, du machst so Kuscheltiere, könnte ich das auch machen? Ich habe keinen Lebensinhalt mehr, ich weiß nicht. Meine Mama gesagt, komm, wir häkeln und stricken zusammen. Jetzt hat sie eine Kleingruppe, Life Group oder wie immer ihr das nennt, Hauskreis, die zusammen stricken und häkeln. Und weil so viele Kinder in den Frauenhäusern gibt es nicht mehr, machen sie das jetzt für Weihnachten im Schuhkarton. Jetzt kriegt jedes Kind auf der ganzen Welt irgendwelche Kuscheltiere gemacht aus diesem Kreis. Und diese Frau, die ganz neu in der Gemeinde ist, mit der fängt sie an zu beten und führt sie zu Jesus. Und ich sage, Mama, das ist genau richtig. Die Hände gehen, der Mund geht. Und sie sagt, Gott gebrauche mich. Das ist das, eine andere Sicht über Dinge zu kriegen. Gott, was hast du mir gegeben? Was kann ich für dich verwenden? Wofür bin ich gut? Wofür hast du geplant? Was hast du geplant? Und nicht zu sehen, ich bin ein Opfer, ich kann nichts. Wer bin ich schon? Alles, was du hast, möchte Gott verwenden für sein Reich. Und es ist ein Umdenken von uns, was stattfinden muss. So erwecke den Helden in dir, indem du erkennst, wie viel Potenzial du trägst. Bekomme eine neue Sichtweise der Dinge. Du bist einzigartig. Und der dritte Schritt, um den Helden in dir zu erwecken, ist, übernimm Verantwortung. Wenn du hier mir heute zuhörst und dein Herz sagt, ach, das ist cool, das ist ja eine schöne Geschichte, ach, das ist ja nett mit der Mutter. Und du aber merkst, der Heilige Geist sagt, so, und du kannst Kuchen backen. Dann ignoriere die sanfte Stimme des Heiligen Geistes nicht, sondern übernimm Verantwortung und frag, was meinst du damit mit dem Kuchenbacken? Dann sagt er vielleicht, ich möchte, dass du einmal im Montag, am Sonntag hier einen Kuchen hinstellst, ohne dass dich jemand fragt, du bietest das an. Ich möchte, dass du deiner Nachbarin, die du zwar freundlich begrüßt, einen Kuchen vorbeibringst und fragst, wo du sie unterstützen kannst. Und der Kuchen kann Türen und Herzen öffnen oder einfach ein Segen sein, weil du einfach gut backen kannst. Aber übernimm Verantwortung über das, was Gott dir gegeben hat und hör auf, Menschen und Situationen zu beschuldigen, dass du das nicht tust, wozu Gott dich gebeten hat. Jeder von uns hat alle Möglichkeiten und Rechte der Welt, das Leben, die Menschen und jeden Schuld zu geben, dass wir ganz gewisse Dinge nicht machen können. Wenn du meine Lebensgeschichte hörst, denkst du, mit der Geschichte, du überhaupt lebensfähig bist, beziehungsfähig? Ich glaube, da hättest du eher psychiatrische Betreuung gebraucht, als dem Ruf Gottes nachgehen. Ich hätte in allen Grund der Welt, allen meinen Leuten, die mich vergewaltigt, mit missbraucht und sonst was haben, sagen, ihr seid schuld, dass ich keine normale Frau sein kann. Ihr seid schuld, dass ich keine Ehefrau und Mutter sein kann. Und ich könnte in meinen Schmerz, in meiner Bitterkeit verharren. Hätte ich das Recht dazu. Das, was sie getan haben, ist nicht richtig. Aber ich kann auch Verantwortung über mein Leben leben, weil niemand kann mir Dinge zuführen, die ich nicht zulasse, Leute. Ich liebe die Aussage von Eleanor Roosevelt. Niemand kann bewirken, dass du dich minderwertig fühlst, ohne deiner Zustimmung. Ich lebe aufgrund meiner Entscheidungen von gestern. Und die Entscheidung, die ich heute treffe, bestimme meine Zukunft. So, wer ist für mein Leben verantwortlich? Danke, du hast das super gemacht. Nehm mir mal alle bitte einen Finger. Du kannst den Zeigefinger nehmen, den kleinen Finger nehmen. Welche Hand kannst du aussuchen? Und wir kreisen jetzt und suchen den Schuldigen. Suchen den Schuldigen. Du kannst vorne kreisen. Aber bitte, wir enden alle bitte auf der Nasenspitze. Oh, gefunden. Keiner ist verantwortlich für das Leben, das du führst. Außer du selbst. Niemand anders. Ja, das Leben ist gemein. Es passieren Dinge, die sind schrecklich und die will ich auch gar nicht kleinreden. Ja, es gibt Momente, wo wir durchgehen können. Wir können manchmal die Schicksale, die uns treffen, nicht verhindern. Wir können Dinge, die in unserem Leben passieren, nicht verändern. Aber ich kann eins bestimmen, wie ich in diesen Schicksalsschlag durchgehe. Ich kann eins Verantwortung nehmen, wie ich in diesem Moment reagiere. Und ich weiß eins, Gott ist mit mir genau an diesem Punkt meines Lebens. Er ist immer noch der, der mit mir durchs finstere Tal geht. Er ist immer noch der, der sagt, er lässt mich niemals allein. Er ist immer noch da, der mein Tröster, mein Halt und meine Stärke ist. Und er ist immer noch da, der mich wieder aufrichtet, nachdem ich durch den Schmerz durchgegangen bin. Nach jedem finsteren Tal muss das Licht wiederkommen. Dafür bin ich verantwortlich, dass ich mit ihm da durchgehe. Das heißt, die Verantwortung, dass dein Potenzial entdeckt wird, dass deine Sichtweise verändert wird und du in die Berufung Gottes kommst und dieses Buch, das Gott über dich geschrieben hat, lebt, liegt einzig allein an dir. An niemand anders. Und das ist aber jetzt nicht schön, Esther. Da machst du jetzt ein ungutes Gefühl für mich. Sorry, ich feiere wieder. Nein, aber die Bibel hat uns was ganz, ganz Tolles gegeben. Er hat nämlich dem Mensch gegeben, die Wahl zu entscheiden. Das macht uns zu einem Menschen. Wir haben die Wahlfreiheit. Und dich darauf heute anzusprechen und zu ermutigen, die richtige Entscheidung zu treffen, ist enorm wichtig. Aber ich nehme dir nicht die Wahl ab. Ich ermutige dich nur, Verantwortung zu übernehmen und die richtige Entscheidung zu treffen. Im 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19 sagt, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, so wähle nun das Leben, auf das du lebst. Es gibt verschiedene Arten und Weise zu leben, als Fahrgast oder als Fahrer. Der Fahrgast sitzt und schaut bei der Fahrt zu, akzeptiert alles, was so daherkommt. Und der Fahrer sitzt am Lenkrad und bestimmt, wohin die Reise geht. Und wo ist Gott im Ganzen? Der ist das Navi. Er ist nicht am Lenkrad, Leute. Er ist das Navi. Und die Stimme des Navis hörst du oder nicht? Entscheidest du zu vertrauen oder nicht? Ich sagte, diese Sache mit dem Navi ist für mich nicht so einfach. Ich denke manchmal, ich weiß besser, wo es hingeht. Oder wenn es ausschaut, na, da kommen wir nie an. Gestern wollten wir gerade zu Christian und Kerstin fahren, da meint der Boller, na, das sieht noch nicht nach einer Wohngegend hier aus. Und ich habe gesagt, doch, Schatz, Feldkirchen ist ein Industriegebiet. Wir sind gerade durchs Industriegebiet gefahren. Und dann davon, das sind jetzt Häuser, hat das Navi doch wieder recht gehabt. Aber wie oft ist das so in unserem Leben, dass wir denken, wo sind wir jetzt? Da kommen wir nie an. Und wir der Stimme des Navis vertrauen müssen, der unser Gott ist. Weil er weiß besser, dass wir dort ankommen. Er kennt das Ziel. Ich sitze am Lenkrad. Vertraue ich der Stimme? Nehme ich die Verantwortung zu lenken? Oder sitze ich nur hinten und sage, ach, wenn es Gottes Wille ist, dann soll es geschehen. Gottes Wille ist es, dass die ganze Welt errettet wird. Gottes Wille ist, dass du Salz und Licht bist. Gottes Wille ist, dass du erfolgreich ein erfülltes Leben hast. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass du mir erfülltes Leben hast. Also, lass uns ihn beim Wort nehmen und sagen, okay, ich vertraue dir. Also, was haben wir gelernt? Um den Helden in uns zu erwecken, was ist der Schritt 1? Potenzial erkennen. Nochmal, Schritt Nummer 1 war Potenzial erkennen. Jetzt denkt er sicher, die hat eine Schule gegründet und hat unterrichten gelernt. Was soll denn das? Nochmal, Schritt Nummer 1 für unseren Helden zu entwickeln, wir erkennen das Potenzial. Schritt Nummer 2, verändern die Sichtweise. Schritt Nummer 3, Verantwortung übernehmen. Jetzt ist Schritt Nummer 4. Der Schritt Nummer 4, um den Helden in dir zu wecken, ist schärfe deine Axt. Und jetzt lese ich euch eine Geschichte vor. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend, also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldet er sich bei einem Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab, um einen bestimmten Bereich des Waldes zu hacken. Begeistert ging er los, machte die Arbeit und am einzigen Tag fällte er schon 18 Bäume. Herzlichen Glückwunsch, sagt der Vorarbeiter, weiter so. Angestachelt und ein wenig stolz ging er weg von dem Vorarbeiter und beschloss, am nächsten Tag das Ergebnis noch einmal zu toppen. Also legte er sich früh ins Bett und am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf, ging in den Wald. Trotz aller Anstrengung gelang es ihm aber nicht, mehr als 15 Bäume zu fällen. Ach, ich muss dann doch ein wenig müde sein, dachte er sich, beschloss, noch gleich einmal schlafen zu gehen, um wirklich besser fit zu sein am nächsten Tag. Im Morgengrauen stand er auf und wollte seine Marke von 18 Bäume übertreffen. Aber er schaffte diesmal nur die Hälfte. Jetzt machte er sich langsam Sorgen, weil im übernächsten Tag waren es nur noch 5. Also irgendwas mache ich falsch, dachte er sich und ging zum Vorarbeiter und sagte, was passiert war. Und er schwor, dass er wirklich geschuftet hat und volles alles gegeben hat. Und der Vorarbeiter fragte ihn, und wann hast du deine Axt das letzte Mal geschärft? Was, die Axt schärfen? Ja, dazu hatte ich ja keine Zeit. Ich war ja mit den Bäume umhauen beschäftigt. Prediger 10, Vers 10. Wenn die Axt stumpf geworden ist und du sie nicht schärfst, musst du dich doppelt anstrengen. Richtig angewendete Weisheit hat eben ihre Vorteile. Was ist denn diese Weisheit, wenn es um die Axtschärfen geht? Was denkt ihr, kann Axtschärfen sein? Am Wort festhalten, am Wort lesen, was noch? Auf dem Heiligen Geist hören? Gebet. Unsere Beziehung zu Gott. Die Johanna hat das schon heute Morgen gesagt. Das Martersein in seiner Gegenwart. Wenn ich in all das hineinkommen möchte, was Gott für mich hat, dann ist die Nummer 1 unserer Berufung die Beziehung zu ihm. Aus dieser Beziehung heraus kriegen wir die Kraft, die Weisheit, die Leidenschaft, diesen Marathon zu laufen, der vor uns liegt. Durch die dunklen Täler zu gehen. Aus dieser Beziehung mit ihm entsteht alles. Das Erste, was wir tun sollen, ist in dieser Beziehung zu leben. Im 1. Korinther 1, Vers 9 sagt, Gott ist treu, er hat uns berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unser Herr. Das heißt, der erste Ruf, den jeder von uns hat, ist in dieser Beziehung zu Gott leben, im Gebet sein, in der Gemeinschaft sein, sich mit dem Wort zu beschäftigen. Ich sag mal, was kann alles andere aus dem Quellturm kommen? Er muss die Quelle unseres Lebens sein, unser Alles. Und wenn das alles aus ihm kommt, dann ist das Leben ganz anders, nämlich eine geschärfte Axt. Und ich weiß, wo ich gehe, ich weiß, was ich zu tun habe, ich habe die Kraft, die ich brauche und es macht alles auf einmal Sinn. Ich sage immer, das ist wie, ich gehe in den vorbereiteten Werken. Und wenn etwas vorbereitet war, im Epheser 2, Vers 10, sagt es, wenn etwas vorbereitet von Gott ist, dann war er schon dort, hat alles arrangiert. Dann brauche ich dann nur noch durchgehen. Und ich liebe das, dass Jesus hier war, hat er genau das gemacht. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, als sie den Raum vorbereiten sollen vom Passamal, was haben sie gesagt? Hat er gesagt, geh dorthin in die Straße der Geraden, da kommt dann ein Mann mit einem Gefäß, dem gehen hinterher und der bringt dich dorthin. Oder zum Esel, bevor ihr in Jerusalem eingeht, geht und holt mir den jungen Esel. Und da wird euch jemand fragen und ihr werdet das und das antworten. Man bitte, das Leben mit Jesus ist doch cool. Der sagt dir, wo du hingehen musst, der sagt dir, was du sagen musst. Du brauchst nur in dieser Beziehung zu leben und wissen, okay, was ist das Nächste? Versorgung, er hat zu den Leuten gesagt, ja, ihr müsst Steuern zahlen, okay, dann geht fischen. Der denkt, hast du dich verhört? Wir brauchen Steuern, Geld. Und der sagt, wir sollen fischen gehen? Manchmal hört sich das so an in unserem Leben, wir bringen Gott ein Problem oder eine Sache und er sagt was. Und dann ist es wichtig, dass wir tun, was er sagt. Aber aus der Beziehung heraus ist das das Vertrauen. Und dann ist er hingegangen und hat gefischt, weil Gott schon längst dort war. Was hat er gemacht? Er hat einen Fisch schon vorbereitet. Wie ist das passiert? Wahrscheinlich war irgendjemand fischen oder ein Liebespärchen dort in der Nähe und dann wollte er halt sagen, was rausholen, vielleicht irgendwie aber ein schönes Geschenk für dich. Und da ist eine Münze in den See gefallen. Und da hat er gleich den kleinen Ferdinand, den Fisch, arrangiert. Dann Engel gesagt, Ferdinand, schwimm rüber und schluck die Münze. Weil Gott wusste, dass Ferdinand die Münze im Bauch dabei trägt, bis der Fisch dann zu der wurde an die Angel, die dann die Steuern zu zahlen war. So, Gott hat das alles arrangiert. Die Münze, die dann plötzlich in den See landet, der Fisch, der die Münze geschluckt hat. So ist es dieser kleine Fisch mit seiner Münze, der Ferdinand, und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet, bis Gott dann die Lösung bringt. Ein Jünger, der das tut, was Jesus gesagt hat. Was wäre passiert, wenn er gesagt hat, ach so, Blödsinn, wir gehen fischen, wenn man Geld braucht. Komm, wir gehen mal was arbeiten. Was wäre mit dem kleinen Ferdinand passiert? Der hätte Bauchweh gekriegt. Durch die ganzen Münze, die er da hat. Und er hätte gewartet und gewartet, wahrscheinlich bis ihm ganz schlecht geworden ist und wahrscheinlich die Münze dann irgendwo ausgespuckt hat und wäre sie am See ist Grund. Und ich frage mich, Leute, wie viel Wunder wir manchmal verpassen, weil wir nicht das tun, was Gott sagt. Wie viele Münzen schwimmen herum und sind nicht abgeholt? Wie viel Wunder von Gott arrangiert, weil wir nicht in diesen Dingen wandeln, die er vorbereitet hat. Aber das kann ich nur aus dieser Beziehung heraus, damit ich, wenn er was sagt, vertrauen kann. Und dann kommt das Leben, zu was wir berufen sind. Erwecke den Helden in dir, erkenne dein Potenzial, verändere deine Sichtweise, übernimm Verantwortung und schärfe deine Axt. Blei in der Beziehung. Und den letzten Punkt, da würde ich dich gern bitten, wenn du schon ein bisschen spielen kannst, bevor wir dann gleich noch das Abschlusslied singen. Der letzte Punkt, und da möchte ich gerne Wikipedia einladen. Weil wenn wir wissen wollen, dass wir den Helden in uns erwecken, müssen wir herausfinden, was ist überhaupt ein Held? Und die Antwort von Wikipedia ist folgende. Ein Held, griechisch Heros, ist eine Person mit besonders hervorragenden Fähigkeiten und Eigenschaften, die sie zu besonders hervorragenden Leistungen, sogenannten Heldentaten, treiben. Denkt an die Mama, die einfach nur strickt. Besondere Heldentaten. Aktuelle Begriffsbestimmung. Helden sind Männer und Frauen, die für andere und im Namen einer Idee große Taten vollbringen und dabei ihr Leben wagen. Mit anderen Worten, ein Held lebt nicht für sich, sondern für andere. Ein Held lebt nicht für sich, sondern für den, der ihn geschaffen hat, wozu er hier ist. Für die Idee, für den Plan, für die Berufung, wo wir hier auf Erden sind. Ein Held sind Männer und Frauen, die Ja sagen zu dem Plan Gottes in ihrem Leben. Mutter Teresa war so eine Heldin. Nick Vujicic ist so ein Held für mich. Menschen, die nicht für sich leben. Die sagen, egal welche Umstände, ich bin da, damit andere ermutigt werden, anderen gedient wird, andere geliebt werden. Es gibt die stillen Helden, deren Namen wir vielleicht nie wissen. Aber ich weiß, sie sind notiert im Himmel. Und eines Tages, wenn du und ich in den Himmel kommen, da stehen ganz viele Menschen da. Und die sagen, danke. Als du im Kinderdienst gedient hast, habe ich Jesus angenommen. Danke, weil du den Kuchen vorbeigebracht hast, habe ich mich mit dem Glauben beschäftigt. Danke für all die Dinge, die du getan hast, die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied gemacht haben. Das Einzige, und das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen, das Einzige, was Gott heute von dir möchte, ist dein Ja. Dein Ja zu sagen, ja, ich möchte dein Wille tun, nicht meinen. Ja, ich möchte erkennen, was du in mich hingelegt hast. Egal, was Menschen gesagt haben oder ich selbst gesagt habe. Ja, ich gebe mich dir ganz hin. Ich möchte meine Sichtweise verändern. Ich möchte hervorkommen lassen, das Potenzial, was in mir steckt. Ich möchte den Helden in mir erwecken, weil du es in mir siehst, Herr. Und heute brauchst nur dein Ja. Und die Verantwortung und die Entscheidung triffst du allein. Ich möchte das Lobpreisteam einladen, dieses Lied nochmal mit uns zu singen. Und während des Liedes würde ich dich beten, deine Entscheidung zu treffen, was du heute zu Gott sagen möchtest. Der ganze Himmel neigt das Ohr jetzt dir zu. Weil was immer du in dein Herzen beschließt, wird Auswirkungen haben. Darf ich zum Abschluss für euch beten? Papa Mimi, ich danke dir, dass es nicht nette Worte sind, sondern wirklich du jetzt alle Aufmerksamkeit schenkst auf unser Herz. Und ich weiß, dass dieses Ja, was wir sagen, enorme Auswirkungen hat, enorme Kraft hat. Dass du uns hineinbringen kannst in all das, was du vorbereitet hast, wo wir keine Ahnung haben. So viel größer und so viel besser, als wir uns das je vorstellen können. Gar nicht wissen, dass Dinge in uns stecken, die das vielleicht braucht. Und deswegen danke ich dir für jedes Jahr, das in diesem Raum gesprochen ist, dass du Türen öffnest, du Gelegenheiten schenkst, um Gnade durchzugehen, Ja zu sagen, Schritte und Verantwortung zu nehmen. Für jeden Schritt, der jedem von uns gehen muss, bitte ich dich, dass du uns dabei hilfst. Amen.
Zu deinen Füßen. Amen. zurück. Ja, ich leg dir alles hin. Denn alles, was ich hab, ist dein. Ich will niemals bereuen, dass ich dir nicht alles gab. Denn alles, was ich hab, ist dein. Ich will niemals bereuen, dass ich dir nicht alles gab. Und alles, was ich hab, ist dein.